Guten Morgen.
Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf bei euch. Ich weiß nicht, wer vor 5 Jahren dabei war, als ich das letzte Mal hier war. Vielleicht könnt ihr mal ein kurzes Handzeichen geben. Okay, das sind doch einige. Wer war nicht da? Okay, es lohnt sich, dass ich da bin. Super. Also, ich habe gerade vorhin gesagt, als ich mit einem Mitarbeiter vorbereitet habe und habe gesagt, kannst du mal schauen, was ich in 2014 das letzte Mal gesagt habe, weil es ist ja schlecht, wenn man das doppelt. Dann hat er gesagt, es ist völlig egal, kann sich sowieso keiner mehr dran erinnern. Also, deshalb, aus dem Grund, glaube ich und hoffe ich, dass ihr eure Herzen weit macht, weil es gibt manchmal so einen Durchlauf. Also man hat so viele Eindrücke und die Welt ist so dynamisch, euer Alltag ist so dynamisch. Aber es ist wichtig, dass wir uns ausrichten, dass das hängen bleibt, was Jesus jedem von euch ganz persönlich heute sagen möchte. Es ist tatsächlich schwer, dass eine Botschaft noch bis in die Herzen fällt, weil wir sind in einer Zeit, wo es wirklich um Fastfood geht. Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, und das ist mein Gebet, dass wir uns weit öffnen für das, was weltweit gerade geschieht. Denn es ist wichtig, dass wir davon erfahren. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was Gottes großer Plan ist und was für eine Dimension dahinter steht. Und dass wir nicht denken, da gibt es eine Verfolgung weit weg und das ist mal interessant, davon zu hören und wir sind ja hier. Sondern ich bete dafür, dass wir verstehen, dass es etwas mit uns zu tun hat. Und deshalb habe ich dieses Thema auch so genannt, Christsein in der Verfolgung, was hat das mit uns zu tun? Und vielleicht so kurz, bevor ich direkt dort einsteige, ihr könnt dieses Bild sehen, das ist kein gestelltes Thema, das ist aus dem Mittleren Osten, das ist praktisch eine Kirche, wo der IS drinne war und er hat versucht, Jesus nochmal zu töten, nochmal zu ermorden, christliche Symbole runterzureißen. Und ich sage immer, wenn ich dieses Bild sehe, das tut einem einerseits weh, aber andererseits nicht, denn Jesus ist schon längst auferstanden. Man konnte ihm am Kreuz nicht mehr erschießen. Er ist auferstanden, er lebt und er ist der Sieger, egal was geschieht. Und aus dieser Perspektive des Siegers möchte ich heute berichten. Nicht aus der Perspektive der verlorenen Schlachten. Wir verlieren auch mal Schlachten. Wir können nicht immer nur sagen, Gemeinde Jesu ist überall siegreich. Alles ist nur gut und geht nach vorne. Nein, wir verlieren auch manche Schlachten. Wir sind in einem geistlichen Kampf, aber wir sind unterwegs mit dem Sieger. Und aus der Perspektive dürfen wir vorangehen. Aus der Perspektive des Siegers. Er hat am Kreuz von Golgatha für jeden von uns, für dich und für mich, den Sieg errungen. Für alle die, die verstehen, wer Jesus in ihrem Leben ist und die verstehen, dass sie selbst aus eigener Leistung es nicht schaffen würden, zum Vater zu kommen. Und das hat alles Jesus gezahlt am Kreuz. Und die Frage Christenverfolgung, was hat das mit mir, mit dir zu tun, das ist ein Thema, was uns bei Open Doors seit der Berufung natürlich antreibt und beschäftigt, denn es hat sehr viel mit uns zu tun. Verfolgung ist normal. Übrigens nicht nur im Römischen Reich, sondern auch heute und gerade heute. Seit 2014, seitdem ich das letzte Mal hier war, hat die Verfolgung dramatisch zugenommen, jedes Jahr. Wir befinden uns in einer Eskalation der Verfolgung, die immer mehr zunimmt in allen Bereichen dieser Welt. Und ich kann euch eins sagen, ich will es euch nicht versprechen, aber es wird auch bei uns nicht vorbeigehen. Auf die ein oder andere Weise werden wir auf den Prüfstand gestellt, um die Frage zu beantworten, auch die Gemeinden in Deutschland. Stehe ich wirklich zu Jesus und wie verhalte ich mich, wenn ich eigentlich political korrekt sein müsste? Weil ein neues Wertesystem gerade in unserem Land und auch in vielen anderen westeuropäischen Ländern aufgebaut wird, wo wir uns gar nicht mehr trauen, die Wahrheit zu sagen, weil wir denken, das ist ja ein neues Wertesystem, das geht ja gegen das, was in der Bibel steht. Auch da wird die Frage zu beantworten sein, stehen wir für Jesus, stehen wir als Menschen auf einem festen Fundament, die auch bereit sind, Dinge auszusprechen, die klar sind, weil sie Wort Gottes sind. Und das wird uns auch ereilen und es hat uns schon immer mehr ein Stück ereilt. Open Doors setzt sich in über 60 Ländern für verfolgte Christen ein. Und es sind aber viel mehr Länder, in denen Verfolgung ist. Wir erreichen leider nur einen relativ kleinen Teil der verfolgten Christen im Moment. Und das ist überhaupt nicht zufriedenstellend. Wir erreichen im Moment durch das, was wir tun als Open Doors, und ich sage euch das einfach mal und bitte seid nicht schockiert, sondern seid eher motiviert, mit einzustehen, mit uns gemeinsam, denn wir sind Leib Christi, alle zusammen. Wir erreichen 5 Millionen. Direkt, unmittelbar mit dem Dienst von Open Doors, so wie wir es zumindest auswerten können. Ich glaube, dass es noch viel mehr sind, weil wir das gar nicht erahnen können, was noch daraus wieder aus 5 Millionen entsteht. Das erinnert mich so an die 5 Brote und die 2 Fische. Aber wir haben mehr als 200 Millionen Christen, die einem hohen Maß an Verfolgung unterliegen. Mehr als 200 Millionen. Das heißt, wir müssen zusammenrücken als Leib Christi. Und das ist der Auftrag, den wir haben. Mein Auftrag heute ist, und ich glaube, das ist der Auftrag, den wir alle haben, nicht nur ich, der hier stehe, sondern wir sollen mit denen stehen, die in Verfolgung sind. Wir sind eine Familie. Und ich zeige euch mal kurz eine Landkarte, eine Übersicht, wo ihr mal seht, wo die, ich sag mal, Schwerpunkte der Verfolgung sind, da wo das Rot besonders dunkel ist, da ist die Verfolgung am härtesten und das sind Länder im Mittleren Osten, aber es beginnt immer mehr auch, dass zum Beispiel Indien und China, die bevölkerungsreichsten Länder der Welt, mit großen Schritten nach vorne eilen in dieser Rangliste und dass wir erkennen, dass die Freiheiten, die wir in China hatten, dass sie rapide abnehmen und dass China wieder ganz nach vorne springt im Weltverfolgungsindex und Indien auch parallel. Und das hat einen großen Einfluss auf die Gemeinde dort. Und ich sage immer persönlich, wenn man jetzt das sieht, man könnte einerseits schockiert sein und sagen, warum sind da so viele große rote Länder, dunkelrote? Ich sage, weil es dort noch Hoffnung gibt. Das ist die andere Interpretation der Karte. Es gibt eine massiv verfolgte Gemeinde, aber das Rot zeigt, es gibt dort Märtyrer, es gibt dort Menschen, die zu Christus stehen, obwohl die Verfolgung so hart ist. Wenn ich jetzt in einer chinesischen Gemeinde wäre, würde die wie folgt aussehen. Stellt euch das einfach mal bildlich vor. Ich schaue jetzt gerade mal, habt ihr hier ein Kreuz? Okay, das Kreuz würden sie vielleicht noch ein bisschen weiter wegmachen. Es müsste verkleinert werden. Also es würde nur noch die Größe vielleicht haben und das müsste irgendwo versteckt sein. Aber anstelle des Kreuzes würde hier ein Porträt von Mao hängen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Xi Jinping, der neue Herrscher über China, der dieselbe Machtfülle hat wie Mao. Wenn ihr jetzt 10 Gebote hier irgendwo noch hängen hättet, und das haben viele Kirchen in China, dann würden die abgenommen werden und da würde das Manifest der Kommunistischen Partei hängen. Wenn ihr den Eindruck hättet, ihr wärt unbeobachtet, hättet ihr euch getäuscht. Ihr würdet in große Kameras hier schauen, und zwar auf allen Seiten, damit jeder auch wirklich gefilmt werden kann. Das geschieht gerade, Installation dieser Kameras, in den ganzen staatlich kontrollierten Kirchen und es wird auch weitergehen in die sogenannten nicht registrierten Kirchen. Wenn ihr hier die Kinder vorne hattet, wärt ihr schon alle im Gefängnis, weil Kinder dürfen definitiv nicht hier stehen. Die dürfen überhaupt nicht in die Gemeinde gehen. Ihr dürftet niemanden einstellen für Kinder- oder Jugendarbeit, sondern das ist verboten, dass ihr denen die Botschaft weitergebt, bis zum 18. Lebensjahr. Ihr hättet eine versteckte Kinderarbeit, hoffe ich. Ihr hättet eine Untergrundarbeit. Ihr wärt abgetaucht. Aber Kinder wären hier vorne nicht zugelassen. Da wäre ein direkter Zugriff gekommen. Und man hätte sofort Druck ausgeübt. Das ist nur China. Das ist noch relativ harmlos. Aber es ist die Situation, die wir haben weltweit, dass der Arm des Feindes, meint man, die Umklammerung immer enger zieht, weil wir in der letzten Zeit leben und weil wir feststellen, dass überall da, wo wir noch Freiheiten hatten, auch als Dienst von Open Doors, wo wir das Gefühl hatten, hier können wir noch ein bisschen Bewegungsfreiheit haben, sie wird immer geringer. Wir mussten Mitarbeiter aus Indien evakuieren, rausnehmen aus dem Land. Alle E-Mails werden kontrolliert. Es gibt ein neues Gesichtsscan-System. Die Menschen werden gescannt, die Christen werden gescannt, werden in die Computer abgebildet. Dasselbe findet in China statt. Es gibt also einen Scan von jeder Person und du wirst eingebracht in eine riesige Datei und da steht Christ drin und damit bist du reduziert im gesamten Sozialsystem. Du kriegst weniger, du kannst keine Kredite mehr aufnehmen und du hast viele Restriktionen und wirst überwacht. Das ist der neue Weg, der in den großen, Milliarden bevölkerungsreichen Ländern im Moment läuft. Eine völlige Kontrolle deines Lebens. Und das ist etwas, was wir hier noch nicht kennen in dieser Form, aber es wird immer mehr kommen. Und wenn das Zahlungssystem, und ich bin jetzt keiner, der Verschwörungstheorien macht, sondern das ist überall, wird es diskutiert, es wird irgendwann eine Kryptowährung geben, eine Einheitswährung. Und dann wirst du eben nicht mehr sagen, ich habe noch ein bisschen Geld in der Tasche, ich kann mir da noch was kaufen, sondern dann wirst du komplett im gesamten System registriert, das Geld wird zugeteilt und die Überschrift drüber heißt, damit man keine kriminellen Dinge mehr machen kann. Deshalb ist das. Aber in Wirklichkeit ist damit alles an Aktivität, was da ist, eingeschränkt. Das ist das, was wir im Moment erleben und wir haben eine Gruppe, die nichts anderes macht, als zu überlegen, wie kriegen wir überhaupt noch Gelder in diese Länder, wo die Farbe rot ist. Es ist extrem schwierig. Das zeigt ein bisschen was von dem, was gerade geschieht. Während wir noch entspannt sind, ist bei uns Alarmstufe rot. Aber es ist Hoffnung. Und es ist Hoffnung, weil wir wissen, dass Jesus in den Ländern ist und wir viele Projekte durchführen dürfen, dank seiner Gnade, aus seiner Gnade heraus. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Gebet. Das Gebet ist grenzenlos. Was man nicht kontrollieren kann, man kann die Währung kontrollieren, du kannst aber nicht das Gebet kontrollieren. Ist das nicht toll? Egal, ob du im Gefängnis bist, egal wo du bist, was nicht mehr geht, und das hat der Heilige Geist, das bewirkt der Heilige Geist, dass das Gebet grenzenlos ist. Du kannst die Währung kontrollieren, du kannst alles kontrollieren, aber du hast nicht die Kontrolle, der Feind hat nicht die Kontrolle über unsere Beziehung zu Jesus. Und die Frage ist, leben wir diese Beziehung zu Jesus oder sind wir abhängig von den anderen Dingen, die letztendlich von jemand anderem kontrolliert werden? Und man muss sich das so vorstellen, dass Christen, die in Verfolgung sind, keine Helden sind. Also wenn jemand von euch vielleicht denkt, dass das die großen Stars sind, die ganz tollen Leute, ich kann euch sagen, ich bin gerade, ich werde euch nachher noch was dazu sagen, aus Aleppo zurückgekommen vor 3 Wochen und habe dort die Christen besucht. Im Moment marschiert die türkische Armee dort ein. Wir haben viele Christen, die im Moment auf der Flucht sind, auch Tote. Es ist wieder eine ganz schwierige Situation für die Menschen dort. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, dass das Gebet und die Kraft des Gebetes etwas ist, was weit über die Maßen über die Kraft des Feindes geht. Und das müssen wir verstehen. Helden sind sie nicht, aber sie brauchen unser Gebet. Und ich glaube, das ist das Erste, worum immer verfolgte Christen bitten, bitte betet für uns. Es sei denn, wir verstehen nicht mehr die Kraft des Gebetes. Dann haben sie ein Problem und dann haben wir ein Problem. Wenn wir nicht mehr glauben, dass unsere Gebete etwas bewirken, dann ist es relativ schwierig, in ihrer Hoffnung, dass wir für sie beten, dass etwas geschieht, wenn wir es nicht mehr glauben. Aber ich weiß, dass Jesus auf Gebet hin handelt und ich hoffe, ihr wisst es auch und vielleicht noch viel mehr am Ende dieses Gottesdienstes. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir das und ich auch noch mehr verstehen. Petrus war einer der mutigsten. Für mich ist das jemand, der immer wieder, sagen wir mal, den ersten Schritt gemacht hat, auch aufs Wasser. Er war der Held bis zu dem Tag, wo er Jesus 3-mal verleugnet hat. Und interessant ist, dass Petrus erstmal zusammenbrechen musste, weil er letztendlich nicht aus eigener Kraft stark sein konnte. Also wenn jemand von uns denkt, es gibt einen Menschen, der besonders Held ist, dann muss er einfach verstehen, du kannst nur stark sein, wenn du schwach bist. Das ist eine Kernbotschaft. Wenn du heute gegen was ankämpfst, ich weiß nicht was, wo du Sorgen hast, wo du Dinge hast, die du selbst versuchst zu handeln, dann darfst du jetzt schwach sein und darfst wissen, dass Jesus in deiner Schwachheit stark ist und dass du nicht rudern musst, sondern dass du weißt, Jesus ist da, genau an dieser Stelle, wo du nicht mehr rudern musst. Und ich denke, das ist bei Petrus deutlich geworden in Lukas 22, Vers 32, nachdem er Jesus verleugnet hatte, wo Jesus sagte, doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Ein Versager, der verleugnet hat. Einer, der eigentlich wahrscheinlich gedacht hat, ich bin völlig rausgefallen aus der Liebe und aus der Gunst Jesu. Und Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, damit du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn Jesus nicht gebetet hätte, im Prinzip können wir das doch als Rückfolgerung machen, hätte Jesus nicht gebetet, dann wäre Petrus nicht mehr dabei gewesen. Er hätte seinen Glauben verloren. Und ich glaube, das, was der Auftrag dann ist, nachdem er gefallen ist, nachdem er gemerkt hat, ich schaffe das nicht alleine, in diesem Moment hat Jesus ihm einen viel größeren Auftrag gegeben. Denn er hat ihm gesagt, wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, später sogar, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Offensichtlich macht Jesus hier eines klar. Wenn ihr glaubt, dass es einfach nur simpel ist, durch das Leben durchzugehen, auch mitten in Verfolgung, und wir haben einmal Jesus und damit ist alles perfekt, dann habt ihr euch getäuscht. Wir müssen füreinander beten, damit wir unseren Glauben nicht verlieren in den schwersten Prüfungen unseres Lebens. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, dass wir zusammengehören. Dann verstehen wir, dass wir es eben nicht als Einzelkämpfer schaffen. Und der Ermutigungsauftrag, der ist entscheidend, denn Petrus wusste am eigenen Leib, er hat erfahren, dass er versagt hat. Hätte er nicht versagt, dann hätte er gesagt, wie kann es denn sein, dass einer das oder das nicht schafft? Ich habe doch alles geschafft. Petrus musste zerbrechen. Petrus musste die Erfahrung selbst in der ganzen Tiefe seines Lebens machen, damit er überhaupt Ermutiger sein konnte. Wenn einer noch nie ein Problem hatte, wird es schwer, dass er Ermutiger sein kann, weil er weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Aber Petrus weiß es. Und ich kann euch sagen, die verfolgten Christen wissen es auch. Sie wissen, wie es sich anfühlt. Ich weiß nicht, wer bei euch beim letzten Open Doors Tag bei uns dabei war. Wir hatten einen Sprecher gehabt, Bartir. Das hat mich sehr bewegt. Bartir aus Zentralasien war einer der ersten Christen gewesen in einem zentralasiatischen Land. Und ich habe mit ihm mich unterhalten im Vorfeld des Open Doors Tages. Und er hat mir folgende Geschichte erzählt. Er hat gesagt, ich war einer der ersten Christen. Ich war eigentlich der absolute Chaot. Wenn die Leute mich gesehen haben, als Jugendlicher, ein junger Erwachsener, hieß es immer, Vorsicht, der Bartir kommt. Ein Säufer, ein Trinker, ein Schläger, ein Chaot. Dass ausgerechnet so einer, der bekannt war überall in seinem Umkreis, dann zu Jesus findet, war natürlich auch ein ganz außergewöhnliches, ich wollte schon sagen Naturereignis, aber für die Menschen war das unfassbar. Und das ist das Zeugnis, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, dass jemand von einem Säufer, Schläger und einem Chaoten zu Jesus kommt und sich völlig verändert, weil er im Innersten verändert wird, ein neuer Mensch ist. Aber ihn hat man ins Gefängnis gesteckt und ihn hat man so schwer gefoltert. Er hat zu mir gesagt, er konnte die Schmerzen nicht ertragen. Er ist zwar immer wieder ohnmächtig geworden, aber als man ihn dann über einen langen Zeitraum weiter gefoltert hat, hatte er nicht mehr die Kraft, als die Elektroschocks wieder begannen. Und er hat geschrien, Jesus, ich gehöre nicht mehr zu Jesus. Er hat ihn verleugnet. Und in diesem Moment hatte er das Gefühl gehabt, er ist in der ewigen Verdammnis. Er ist dann entlassen worden, weil Leute, die Jesus verleugnen, dann hat natürlich der Geheimdienst sein Ziel erreicht. Und sie sagen, wir haben den Bartir klein gekriegt und das sollen die Leute sehen, deshalb lassen wir ihn raus. Und wenn sie ihn fragen, dann kann er ja erzählen, dass er Jesus verleugnet hat, als Missionar für uns. Bartir hat das Land verlassen. Bartir hatte den Eindruck gehabt, er kann nie wieder mit Jesus sprechen und Jesus will ihn nicht mehr anschauen. Und er hat gesagt, er war in einem Sturm, er ist geflohen nach Norwegen, in einem Sturm auf einem Boot draußen in Norwegen auf dem Meer. Und er dachte, gut, das ist das gerechte Ende für mich. Ich werde untergehen mit diesem Boot und das ist der Teil meines Lebens. Jesus hat mich verlassen und er hat den Sturm überlebt, weil Jesus war im Boot. Immer wieder, wenn er das erzählt, spürt man, was es für eine Last für ihn ist, das zu erzählen, weil er gespürt hat oder gedacht hat, Jesus hat ihn verlassen. Aber Jesus hat ihn wieder angenommen. Er hat sich ihm offenbart. Und er hat wie bei Petrus ihm gezeigt, dass er ihn liebt. Und er hat ihm auch die Frage gestellt, liebst du mich? Bartir hat heute eine der größten Fernseharbeiten in den Bereich von Zentralasien rein, christlich natürlich, das Evangelium zu jedem Einzelnen zu bringen. Er weiß, was es heißt, wenn Menschen für ihn beten. Und wir haben ein Bild, ich habe es leider nicht mit, aber wo wir bei dem Open Doors Tag, wir haben mehrere hundert Kinder dort auch und die Kinder haben alle für ihn gebetet. Ein unfassbar schönes Bild. Und er kniet so in der Mitte und er sagte, das war wie der Himmel. Kinder beten für ihn. Bewegt mich immer noch. Ist ja klar, sowas ist nicht normal. Wenn jemand sagt, das war das Schönste. Aber das zeigt, was es bedeutet, wenn wir für die beten, um die es geht. Und das ist das, worum es letztlich auch in der Berufung geht. Und das knüpft da direkt auch an. Wenn du das nächste Bild zeigst, das kennt ihr wahrscheinlich schon vom, vielleicht erinnert ihr euch an den Käfer von 2014. Bruder Andrew, werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Das ist die Berufung von Open Doors. Wir helfen Christen in verschiedensten Weisen, aber nicht wir, sondern der Leib Christi, weil wir können ja gar nichts tun. Wir helfen, indem wir zum Beispiel Bibeln in die Länder bringen, wo es keine Bibeln gibt. Wir helfen, dass wir Witwen und Waisenkinder von ermordeten Pastoren unterstützen. Wir haben die größte, darf ich mal so sagen, nicht mit falschem Stolz, aber die größte Untergrundbibelschule der Welt. Überall auf dieser Welt werden im Moment neue Pastoren geschult und ausgebildet. Es ist so, dass wir in vielen Bereichen unterstützen, und zwar immer da, wo der Eindruck ist, dass die Gemeinde Jesu besonders herausgefordert ist in Verfolgung und im Begriff ist zu sterben, wo es kaum noch Hoffnung zu geben scheint. Und dieses Werde wach und stärke, das erinnert mich so ein bisschen, ich sag mal, an die Gemeinde in Deutschland, dieses Werde wach. Es beginnt immer mit Wachwerden. Deshalb fand ich das interessant, dass mein Mitarbeiter gesagt hat, kann sich doch eh keiner mehr dran erinnern. Aber in dem Moment, wo wir wach werden, in diesem Moment, wo wir aufhören, schläfrig zu sein, in dem Moment, wo der Herr uns diesen Moment gibt, dass wir empfangen, was ihm auf dem Herzen liegt, in diesem Moment kann es ein Leben verändern und total prägen. Und Menschen haben Berufungen erfahren in solchen Momenten und haben ihr Leben ganz Jesus zur Verfügung gestellt. Dieses Werde wach und stärke, das war ein Thema, was ich in Vietnam haben durfte nach 2014. Und zwar, wenn du weitergehst, Vietnam ist ein Land, wo es Erweckung im Moment gibt, aber wo gleichzeitig auch eine enorme Verfolgung ist. Und zwar ganz besonders da, wo die sind, wo man denkt, die sind völlig vergessen, im Dschungel, in den Bergdörfern. Ich hatte das Privileg, ich durfte mit einer kleinen Gruppe und mit dem Leiter dieser Untergrundgemeinden das erste Mal, und er hat gesagt, ihr seid die ersten Weißen, ich weiß zwar nicht, warum er das sagte, in Vietnam sind ja auch jetzt alle irgendwie hell, aber ihr seid die ersten Weißen, die in den Dschungel geht, zu diesen Völkern, zu den Hmong. Und das war sehr herausfordernd, weil ich wusste nicht, was uns erwartet. Er hat nur gesagt, ihr müsst entsprechende Kleidung anziehen. Wir fahren jetzt erstmal mit dem Bus, soweit es geht, und dann sehen wir weiter. Und ich kann nur sagen, diese Reise war für mich eine der größten Herausforderungen. Wir sollten dorthin, um sie zu ermutigen und zu zeigen, wir kommen zu euch. Das ist was Besonderes. Früher mussten die Hmong, und das ist eine Minderheit, die extremst verfolgt werden, die mussten immer zu uns runterkommen, tagelang zu Fuß und mit irgendwelchen Mitteln. Und jetzt hieß es, nee, sie müssen nicht zu uns kommen, sondern wir kommen zu ihnen. Das soll eine Ermutigung sein. Wir wollen mit ihnen gemeinsam Gottesdienst feiern. Wir wollen sie stärken. Und das begann mit einem Bus, mit einem vierradgetriebenen Bus. Und immer dann, wenn ich dachte, jetzt kann es nicht mehr weitergehen, weil die Straßen, es gab gar keine Straßen, wenn ich mal vorsichtig sage, sondern es waren nur Pisten und die waren immer schlimmer. Und dann ging es irgendwann so hoch und ich dachte, da wird der nicht mehr hochfahren. Und dieser Bus quälte sich immer noch hoch. Und dann waren Felsen und der Bus setzte auf und ich dachte, na gut, die scheinen nicht so viel Wert auf Autos zu legen wie wir in Deutschland. Also es ging immer weiter und irgendwann hat jeder verstanden, es geht nicht mehr weiter. Und dann standen da plötzlich Brüder von den Hmong und die hatten so kleine, einfache, das sind keine Motorräder, das sind mehr so Mini-Motorräder. Und da sollte ich mit drauf und ihr seht die Dinger, das sind eigentlich so Scooter, so Roller. Und da haben wir dann hinten drauf gesessen und es ging also in diese Extremen weiter. Ich wiege etwas über 90 Kilo, kann ich euch verraten. Ich ist okay, es ist normal, es ist in Ordnung, aber es ist für die Leute der absolute Wahnsinn und besonders für diese Maschinen. Und jeder saß vor mir, sein Kopf endete hier und ich guckte so drüber weg. Und er lief immer mit den Füßen, als es so hoch ging, mit, weil die Maschine das natürlich nicht packte. Und nachdem der also, ich glaube, 2 Kilometer gefahren war, musste ich wechseln, weil der war völlig erschöpft. Der ist mehr gelaufen. Und dann ging es weiter in diese Dschungelgebiete rein. Und nur, dass ihr so ein bisschen einen plastischen Eindruck bekommt, ich habe gedacht, das war schon das höchste Level. Und dann sind die plötzlich Pfade gefahren, wo es rechts mehrere hundert Meter runterging. Und das war also nicht so, dass das jetzt so ein Weg war, der so breit war, sondern es war so. Und das war nur wie so ein kleiner Trampelpfad da drinne. Und da fuhr der mit mir hinten drauf, vorne. Und ich habe nur gedacht, wenn das jetzt meine Frau sieht, sie wird mich nie wieder reisen lassen. Ich habe es nicht gefilmt, ich möchte es aber keinem zumuten. Aber es ist unfassbar, was diese Menschen riskieren, bereit sind zu riskieren. Und wir haben es nicht gewusst vorher und das war gut so. Wir sind aber angekommen und das dank der Gnade des Herrn sind wir tatsächlich angekommen und haben dann gemeinsam dort im Dschungel Gottesdienst gefeiert, mit ihnen gemeinsam. Und wir haben ihre Geschichten gehört, was es bedeutet, Christ zu sein dort und zu erfahren, dass immer wieder diese Kirchen abgebrannt werden, dass immer wieder ihre Existenz zerstört wird, ihr Vieh abgestochen wird und sie ohne alles dastehen, immer wieder völlig ohne jegliche Existenz. Sie werden zusammengeschlagen brutal, sie werden getötet, sie kommen in Gefängnisse. Sie wissen nie, ob sie rauskommen. Es wird auch keine Prozesse gegen sie geben. Und das bedeutet, sie sind wirklich herausgefordert, nur noch Jesus zu vertrauen. Und es war eine besondere Zeit für mich, mit ihnen Gemeinschaft dort zu haben. Und diese Hmong, die sind zum Glauben gekommen, indem die kommunistische Partei, die gegen sie ist, weil sie haben früher mal an der Seite der Amerikaner im Vietnamkrieg gekämpft, wir haben ihnen Radiosender gegeben, so kleine, und haben gesagt, ihr dürft diese Radiosender haben. Und da ist ein Sender eingestellt, nämlich Propaganda der kommunistischen Partei. Und vielleicht kriegen wir sie dann loyal. Und dann ging das da hoch. Diese wurden zu Tausenden verteilt, diese kleinen Radios. Und als die verteilt waren, sind die Hmong weiter hochgefahren in die Berge. Und dann war der Sender plötzlich verschwunden, der kommunistische. Und es war ein evangelistischer Sender drin. Und da haben sich Tausende und Tausende bekehrt. Es war nur noch ein Sender drin. Das war das pure Evangelium von der anderen Seite der Berge. So handelt Jesus durch die kommunistische Partei. Sie sind Instrumente in den Händen des Herrn. Deshalb brauchen wir auch nicht so viel Angst zu haben. Jesus kommt zum Ziel auch durch uns und mit uns. Pastor Josef auf dem nächsten Bild. Das war, wir haben die erste Kinderbibel in den 2007, 2008 gedruckt, es gab noch keine, und haben viele verteilen dürfen. Und auch die Kinderbibeln kommen mit Motorrädern auf abenteuerlichen Weg zu den Kindern dorthin. Kannst du im nächsten Bild sehen, dass die Kinder dann diese Bibeln bekommen. Und das ist für die das Größte. Die haben stundenlang gewartet, nur geguckt, wann sie das Geräusch hören von dem, der kommt, um ihnen die Kinderbibel zu bringen, das Buch zu bringen. Das ist das Größte gewesen. Sie haben eigentlich gar nichts anderes. Und das macht mir so viel Freude, dass ich erleben darf, wie viele Kinder zum Glauben an Jesus kommen durch den Leib Christi, auch durch euch. Ihr habt ja auch mit unterstützt und das ist so, dass so viel passiert ist. Ich möchte euch mal ein Beispiel sagen, was es bedeutet, was aus einer Bibel werden kann. Der Leiter der Untergrundgemeinde von Vietnam ist ein guter Freund mittlerweile von mir. Wir haben einiges zusammen erlebt. Und er hat mir erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Er hat gesagt, ich war ein junger Kommunist, ich war also total überzeugt. Und dann habe ich festgestellt, dass es keinen Sinn im Kommunismus gibt, dass es nichts gibt. Mein Herz war leer, ich habe gesucht, aber ich habe nichts gefunden. Und dann habe ich mich entschieden und habe gesagt, warum soll ich dieses Leben weiterleben? Ich nehme einen Strick, ich hänge mich auf und ich möchte dieses Leben nicht mehr leben. Und er ist mit dem Strick losgezogen, ist aus seiner Stadt rausgegangen und wollte dort draußen sich an einen Baum aufknüpfen. Und dann kam er an so kleinen Häuschen vorbei, also die Stadt endete und dann kamen so ein paar kleine Häuser und auf einem Haus war ein kleines Kreuz. Und da wohnte ein Pfarrer oder Pastor oder ein Geistlicher. Und da hat er angeklopft und hat gesagt, er wollte wissen, er hätte schon mal von diesem Kreuz gehört, er wollte das wenigstens noch mal vorher wissen, was das ist. Und dann hat der gesagt, ich habe aber jetzt keine Zeit. Ich habe gedacht, nein, das darf nicht wahr sein. Er hat aber so ein Büchlein gehabt, hat gesagt, kannst du lesen, dann weißt du alles. Und dann hat er dem dieses Neue Testament gegeben und dann hat er sich an den Baum gesetzt, wo er sich aufknüpfen wollte und hat das gelesen vorher und ist zum Glauben an Jesus gekommen. Der Strick ist dort geblieben und er hat eine Untergrundgemeinde gegründet und noch eine und noch eine und dadurch ist ein Netz entstanden, Galilee Bible School. Er heißt Pastor Barnabas und er ist jemand, der das eines der größten Netzwerke dort hat. Mobile Bibelschulen, überall sind Menschen, die werden ausgesendet, nach einem Jahr Studium Gemeinden zu gründen, im Dschungel, egal wo, du musst zurückkommen. Erste Jahr ist Fundament in der Bibel, zweites Jahr ist, du wendest es an und gründest eine Gemeinde. Drittes Jahr, es geht weiter und dann gründest du noch mehr Gemeinden und bildest Gemeindeleiter aus. Ein riesiges Netzwerk von Zehntausenden von Christen ist daraus entstanden, aus dem einen Mann, aus der einen Bibel. Und ich habe ihn gefragt und habe gesagt, wofür bist du besonders dankbar? Und er hat zu mir gesagt, ich möchte denjenigen kennenlernen, der es ermöglicht hat, dass diese Bibel gedruckt wurde. Das ist nur eine kleine Geschichte, was Jesus tun kann durch ein Gebet oder durch nur eine ganz kleine Sache. Wir waren in Laos dann noch gewesen. Das war dann dicht nebendran, neben Vietnam. Und da durfte ich Christen treffen in diesen Hütten. Und es war ziemlich schwierig dort für mich, weil ich hatte ja schon das Gewicht, ungefähr die Gewichtsklasse genannt. Und der Boden, das ist nur so ein Geflecht aus, ich weiß nicht, aus irgendwelchen Pflanzen. Und ich bin dort reingegangen und wäre fast mit dem rechten Fuß durchgebrochen. Unten sind die Schweine alle, die Tiere unten drunter. Und es war eine besondere Atmosphäre, denn dort waren Christen, die in Gefängnissen waren, die ganz viel Leid erlebt haben. Und die haben uns ihre Geschichten erzählt. Es war wirklich fast herzbrechend. Es war herzzerreißend. Es war so, dass du gesagt hast, ich habe gar keine Worte mehr. Was bedeutet das für Jesus, wirklich so zu leiden? Weil sie Bibeln weitergegeben haben. Und nachdem sie uns ihre Geschichten erzählt haben, habe ich so gedacht bei mir, das Fazit aus dieser Geschichte ist doch eigentlich nur eins. Das ist unser Familienbibelvers, auf den ich immer gucke, wenn ich frühstücke, nämlich Jesaja 12, Vers 2. Ja, Gott ist meine Rettung, ihm will ich vertrauen und niemals verzagen. Dieses Wort niemals verzagen. Manchmal schaue ich immer auf diesen letzten Teil. Manchmal geht es mir auch nicht so gut mit dem, was ich höre und was ich erlebe. Und dann denke ich immer, schau wieder jetzt auf dieses und niemals verzagen. Niemals. Und das habe ich dort festgestellt bei diesen Menschen, dieses niemals verzagen. Ich habe sie gefragt und habe gesagt, könnt ihr mal ein typisches christliches Lied, was euch ermutigt, in eurer Landessprache singen, ein typisches Lied in Laos. Und ich dachte, mal sehen, was sie singen. Ich meine, kennen wir ja sowieso nicht diese Lieder, die sie singen. Und ihr dürft mal mit reinhören, was sie dann gesungen haben. Wenn das jetzt klappt, bin mal gespannt. Entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück, niemals zurück. Die hatten keine Liederbücher, die haben alle Strophen gesungen und wir haben dann eingestimmt mit der einzigen oder mit den zwei Strophen, die wir auswendig konnten. Und wir haben das dann zusammen gesungen und es war außergewöhnlich, eine ganz starke geistliche, persönliche Atmosphäre, dass wir mit ihnen zusammen gesungen haben. Und das hat sie auch selbst so ermutigt. Und das ist wirklich dieses Lied. Ich dachte, es gibt irgendein fremdes Lied mit anderen Melodien. Und genau dieses Lied. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Niemals zurück. Und Mir ist deutlich geworden in dieser Gemeinschaft, dass wir nur die Vorboten sind. Wir sind eigentlich nur eine kleine Gruppe, die sie besucht haben. Aber sie, auch diese Leute, alle, wo wir sind, sagen, bitte betet für uns, vergesst uns nicht. Das ist das Einzige. Sie sagen nicht, könnt ihr uns Geld geben, könnt ihr uns das geben, wir brauchen noch Vieh und wir können das nicht tun. Sie haben gar nicht geklagt, sie haben nur gesagt, bitte vergesst uns nicht, bitte betet für uns, egal wo ich hinkomme. Und das bewegt mich immer, weil ich immer dachte, ich hätte was anderes gefragt. Vielleicht, wenn ich so in einer persönlichen Not wäre, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber könnt ihr mir bitte helfen, ich habe das und das Problem und sie fragen nur nach Gebet. Hebräer 10, Vers 32 bis 34 ist auch so ein Vers, ich weiß nicht, ob ich habe ihn, glaube ich, auch 2014 bei euch weitergegeben nochmal. Der ist für mich auch wesentlich, denn dort heißt es, denkt doch einmal an die Zeit zurück, als Gott euch die Augen für die Wahrheit geöffnet hat. Damals musstet ihr so viel ertragen und wie standhaft habt ihr durchgehalten. Einige von euch wurden öffentlich beleidigt und misshandelt und die anderen standen zu denen, die das ertragen mussten, treu zur Seite. Ihr habt mit den Gefangenen mitgelitten. Und ich habe so gedacht, als ich damals dieses Wort nochmal intensiver verstanden und gelesen habe, da ging es um dieses Thema die einen und die anderen. Und ich denke, wir sind die anderen. Wir sind die, die zu denen stehen, die das durchgemacht haben, die beleidigt und misshandelt werden und die in Gefängnisse geworfen werden. Und da heißt es, und die anderen standen denen, die das ertragen mussten, treu zur Seite. Und ich dachte so, das war so dieses Bild in dieser Hütte, in diesen Bambusdingern, diesen Hütten. Das war diese Atmosphäre von, wir stehen mit euch, wir sind mit euch, wir sind an eurer Seite. Und daraus ist so viel Ermutigung entstanden. Und das ist der Auftrag, den wir miteinander haben. Und wenn ich das Wort Ermutigung und Hoffnung ausspreche, dann denke ich besonders an meine Reise von vor 3 Wochen nach Aleppo. Und ich war noch nicht vorher in Syrien. Es hieß immer, das geht nicht, weil der Krieg ist, aber ehrlich gesagt, ich war auch im Irak, als noch Krieg war und ich wäre gerne gegangen. Und unsere Mitarbeiter haben es aber nicht zugelassen. Und somit durfte ich dann aber endlich jetzt auch dort sein und die Christen besuchen. Und vielleicht kannst du das Bild machen, das ist also das Bild vor 3 Wochen. Und wir sind nach Damaskus zuerst gefahren und sind in Damaskus, haben wir uns getroffen mit einem Pastor, den ich sehr gut kenne, der sehr viel in dieser Zeit des Krieges auch an Material, an Hilfsgütern mitverteilt hat. Und wir nennen diese Gemeinden Zentrum der Hoffnung, Centers of Hope. Und ich habe ihn gefragt, ich habe gesagt, Pastor Edward, wie geht es euch denn? Und er hat gesagt, es gibt 2 Seiten, welche möchtest du hören? Ich sage beide. Ja, die eine Seite ist, in diesem Land sind die Menschen so offen wie noch nie für das Evangelium. Die Muslime sind ganz offen und suchend. Das ist die eine Seite. Und viele kommen in unsere Gemeinde. Und da, und das ist die zweite Seite, wo die großen Lücken entstanden sind, wo unsere jungen Leute, unsere Jugend abgewandert ist, weil sie keine Hoffnung mehr hatten. Unsere Jugendleiter, Leute, die im Lobpreis waren, in Leitungen, sind ins Ausland gegangen und haben riesige Lücken gerissen. Und das ist die andere Seite. Gerade gestern habe ich einen Anruf bekommen, dass wieder ein junges Ehepaar entschieden hat, nach Australien zu gehen. Und das tut uns weh, weil wir bleiben zurück. Aber wir sollen doch jetzt gerade Salz und Licht sein. Aber ich verstehe diese jungen Leute, sie haben keine Hoffnung. Denn die Situation ist so, dass du dort eigentlich finanziell kaum überleben kannst. Gar nicht eigentlich. Weil es gibt ein Embargo auf diesem Land, nochmal zusätzlich vom Westen. Und das trifft direkt die Menschen. Und das Ergebnis ist, dass einer, der im Durchschnitt, also verdient man ungefähr 80 US-Dollar im Monat. Das ist so das Maximum, was die Menschen verdienen können. Und dann müssen sie 2 oder 3 Jobs machen und das ist für viele, auch Christen, der Punkt, wo sie sagen, wie soll ich denn vorangehen? Einer sagt, ich kann überhaupt nicht heiraten, weil wir leben ja alle unter einem Dach in einer kleinen Wohnung mit Eltern, mit Großeltern, mit allen. Ich könnte ja meiner Frau gar keinen extra, wir sind alle in einem Raum, wir haben keine Möglichkeiten. Ich kann nicht heiraten. Und einer sagte, der hat ein Studium abgeschlossen in Aleppo, ich kann nicht rausgehen und ich werde nicht rausgehen, weil ich habe meine Mutter, die muss ich versorgen. Denn die Menschen dort, auch die älteren Menschen, kriegen keine Renten oder irgendwas. Sie sind komplett auf die Familie angewiesen. Immer der älteste Sohn einer Familie wird ins Militär eingezogen für 8 Jahre. Und ich habe auch einige getroffen, die gesagt haben, ja, ich habe auch den Einberufungsbescheid bekommen, aber ich bin nicht hingegangen. Ja, was heißt denn das für dich? Ja, das kann ganz schwere Konsequenzen haben. Er wollte darüber nicht sprechen, bis Folter und bis Tod. Und er hat gesagt, weißt du, ich kann nicht kämpfen, ich kann nicht andere Menschen töten, ich bin bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Er hat uns gefahren und immer wenn er in Aleppo um eine Ecke kam, dann hat er geguckt, ob da wieder eine Straßensperre ist und ob da Polizisten sind, weil überall in der Stadt gibt es diese Checkpoints. Und er lebt im Prinzip wie ein Namensloser in dieser Stadt, aber er möchte für Jesus da sein und nicht in der Armee kämpfen. Es hat mich sehr bewegt, dort in Aleppo erstmal die Zerstörung zu sehen. Es war unfassbar, was ich dort gesehen habe. Eine halbe Stadt, wirklich eine halbe Stadt, eine Riesenstadt, die ist größer als Frankfurt, 2-mal so groß, vielleicht 3-mal so groß, eine Megastadt. Die Hälfte der Stadt in Trümmern zerstört. Es sind mehr als 500.000 Menschen bislang in dem Krieg umgekommen, eine halbe Million. Mehr als, man hat nicht mehr gezählt irgendwann. Und ich habe den Pastor Abdallah dort getroffen von der Alliance Church. Das ist also eine Freikirche, so wie ihr hier. Und habe mit ihm gesprochen, wie es denn aussieht und warum er denn noch nicht das Land verlassen hat. Und er hat zu mir gesagt, Jesus hat zu mir klar gesprochen, dass ich bleiben soll und meine Frau auch. Er hat eine doppelte Bestätigung. Meine Frau möchte nicht, dass ich gehe. Wir haben hier zu bleiben und Jesus hat zu uns gesprochen. Und deshalb bleiben wir. Und er sagte, gegenüber 2 Straßenzüge war der IS direkt vor unserer Gemeinde. Und ich wusste, wenn sie kommen, werden sie uns massakrieren. Aber wir sind geblieben, weil wir vertraut haben. Und er wurde gestoppt, genau 2 Straßenzüge entfernt. Und das sind so die Erfahrungen von Menschen, die jeden Tag erleben, was es heißt, Jesus nachzufolgen, aber immer wieder in der Perspektive zu sein, was ist das Wichtigste im Leben, was ist das Ziel im Leben. In seiner Gemeinde, wenn ihr das nächste Bild seht, das ist der Kindergottesdienst. Sie müssen 3 Kindergottesdienste machen. Die Kinder freuen sich immer schon, wenn das nur der Tag in die Nähe kommt. Also wenn ich jetzt ein Video dabei hätte, ich habe gesagt, ich würde gerne noch mal Kind sein und da mitmachen. Das war so außergewöhnlich, bewegend und schön und auch wie das die beiden Leiterinnen gemacht haben. Also wirklich einfach ein Traum von Kinderarbeit und was die Kinder eine Freude hatten. Und dann haben wir sie hinterher interviewt und haben gesagt, wie ist es euch denn gegangen, als der Krieg war, der 2016 geendet hat, der jetzt ja wieder angefangen hat, leider. Und zwar direkt in der Nähe von Aleppo. Wie ging es euch mit den Kindern? Und sie sagten, ja, wir haben immer lauter gesungen, weil die Bombeneinschläge so laut waren. Immer drumherum, um uns. Und dann haben wir, das war nicht ganz einfach, wir haben dann immer mit den Kindern besonders laut gesungen und sie singen heute immer noch so laut und man hört nur nicht mehr die Bombeneinschläge so nah. Man hört sie noch, als ich dort war. Man hört also immer noch Explosionen, weil noch gekämpft wird in einigen Bereichen. Aber es ist so, dass die Kinder jetzt sich sicherer fühlen. Und sie sagte, und wenn wir dann den Kindergottesdienst zu Ende hatten, dann haben wir immer gebetet. Ja, warum denn? Ja, weil wir wussten, dass überall Scharfschützen sind und dass die Kinder heil nach Hause kommen. Das muss eine unheimliche Belastung gewesen sein. Man hat das gespürt, also immer wenn man sie gefragt hat, dann kamen die Bilder zurück von diesem schrecklichen Krieg. Und dennoch, ich durfte dort predigen, und dennoch habe ich gesagt, ich freue mich, dass ich hier auf eine lebendige Gemeinde Jesu treffe. Dass es hier Licht und Salz gibt in der Stadt. Dass es Kinder gibt, die Jesus lieben. Dass es Menschen gibt, die geblieben sind. Und ich hatte einem Mitarbeiter von uns aus Aleppo das Thema gegeben, über das ich gerne dort sprechen möchte. Und das Thema war Hoffnung. Und er fragte mich dann, als ich ihm so ein paar Bibelverse zuleitete, damit er sie direkt dann lesen kann in der Sprache, Markus, welche Hoffnung meinst du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte über was heißt welche Hoffnung? Hoffnung sprechen. Ich werde das auch erklären, dass es verschiedene Komponenten von Hoffnung gibt. Er sagt, nein, das geht nicht so. Du musst mir schon sagen, welche Hoffnung. Wir haben nämlich zwei verschiedene Begriffe und Worte für Hoffnung. Und ich dachte, oh, jetzt fällt die ganze Predigt. Das hat er mir jetzt spät gesagt. Wie meinst du das? Ja, es gibt Rasha, das ist die geistliche Hoffnung. Das ist das Wort für geistliche Hoffnung, für das, was Jesus betrifft. Und dann gibt es Amal, das ist das Wort für die weltliche Hoffnung. So, I hope so, ich hoffe so, vielleicht geschieht das, vielleicht auch nicht. Und ich habe gesagt, okay, ich werde über beides sprechen. Weil das eine oder ohne das andere ist schwer. Du kannst nicht in einer Zeit, wo die Menschen von Tag zu Tag versuchen, irgendwie zu überleben, kannst du nicht nur über die geistliche Hoffnung sprechen, sondern du musst es zusammenfügen. Und es war eine besondere Zeit mit dieser Gemeinde, weil dort waren Frauen, die Witwen geworden sind durch den Krieg. Und ich habe dann gehört, dass auch einige nicht wissen, wo ihre Söhne sind, die entführt wurden oder wo sie noch nicht Nachricht bekommen haben seit Jahren und die immer noch hoffen. Und die wissen, was Hoffnung ist, was es bedeutet, immer von Hoffnung zu Hoffnung zu Hoffnung zu gehen. Und für mich war das etwas, was ich von meinem Gesichtspunkt aus gar nicht so nachvollziehen konnte. Wie kann ich da vorne stehen und kann von Hoffnung sprechen? Ich habe ein paar Mal irgendwie Schwächephasen gehabt innerlich und habe gedacht, ich rede hier über Hoffnung, ich komme aus Deutschland und mit mir gleichzeitig waren die Leiter im Lobpreis dieser Gemeinde auch aus Deutschland gekommen. Denn das waren die Lobpreiser gewesen, das waren Syrer, die sind, und das verstehe ich, mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Und sie sind nach einigen Jahren, nachdem sie deutsche Staatsbürgerschaft haben, durften sie dort zurück und haben dort den Lobpreis gemacht. Und der Pastor sagte mir, weißt du, wie schwer das für mich ist? Wir freuen uns von ganzem Herzen, dass sie da sind, aber wir wissen, sie können wieder zurück. Und wir müssen bleiben. Ich habe gesagt, gut, wir nehmen das mit. Wir beten für euch. Ich werde das weitergeben. Ich tue es ja heute, dass ihr das auch auf eure Herzen mitgelegt bekommt. Gerade jetzt, wo die türkische Armee eingerückt ist, für die Christen zu beten, für die zu beten, die jetzt wieder fliehen müssen. Der Pastor der Alliance Church direkt in einem der Grenzorte musste mit seiner ganzen Gemeinde vorgestern fliehen. Und wir sind wieder dabei, Nothilfe. Wir mussten leider wieder eine Nothilfe-Kampagne starten. Die ist gestern Nacht, habe ich die Information bekommen. Wir müssen jetzt agieren, jetzt helfen. Und das bedeutet, es sind über 100.000 Menschen auf der Flucht, gerade jetzt vor der türkischen Armee. Es sind auch wieder Christen umgebracht worden. Und das sind auch islamistische Kämpfer, die wieder durch die Städte ziehen. Was heißt das für die Christen wiederum dort? Und ich habe noch vor 3 Wochen über Hoffnung gesprochen und die Menschen haben gesagt, Hoffnung, das ist etwas, was wir immer wieder neu brauchen. Und das kann nur übernatürlich sein, denn wir sehen keine Hoffnung mehr vor den Augen, vor unseren Augen nicht mehr. Ich zeige euch eine Frau. Ein ärmlicher, großer Raum. Es hieß, wir fahren jetzt zum Shepherd Center. Und ich hatte unter Center gedacht, oh, das ist so ein Zentrum. Es war nur ein Raum und ihr seht die Wände. Und das ist kein Müll, der da ist, sondern das sind Tüten mit ein bisschen was zu trinken, etwas zu essen. Und dort sind einige Christen, die selbst ganz wenig haben, aber die geben aus an die Bedürftigsten. Das ist eines unserer Projekte. Ich wusste nicht, dass wir so ärmliche Projekte machen. Ärmlich im Sinne von, wenn ihr das seht, mit den Dingen, die da drinne sind, das ist alles sehr einfach. Und dann sagte mir einer der Mitarbeiter dort in diesem kleinen Team, wir schämen uns. Ich sage, warum schämt ihr euch? Ja, wir haben eigentlich die Bedürftigsten der Bedürftigen, die jeden Tag überleben müssen. Wir hatten bis vor 2 Monaten noch 2200 solcher Tüten und Pakete, die wir ihnen als Überlebensration für die Familie, nicht für eine Person geben konnten. Aber jetzt haben wir nur noch 850 wegen einem Budget-Cut, einem Schnitt. Wir haben nicht mehr genug Finanzen. Und wir, Open Doors, wir mussten einen Schnitt machen. Und ich bin natürlich nach Hause gekommen und habe gesagt, das kann nicht sein. Das hat mich so getroffen, Das war mit der schlimmste Moment für mich, als er sagte, wir müssen die Leute, die kommen, wieder wegschicken. Die Bedürftigsten der Bedürftigen wegschicken. Und wir leben hier so gut und wir mussten einen Schnitt machen, weil die Finanzen nicht reichen für diese Menschen. Und ich habe sofort, als ich zurückgekommen bin, begonnen, eine Kampagne zu starten für diese Menschen, für diese Geschwister. Aber das, erst wenn man so etwas erlebt und etwas sieht, und hier geht es nur um existenzielle Dinge, erstmal. Aber es geht genauso um die Frage der Hoffnung. Und es gibt eine lebendige Hoffnung dort. Die zwei Seiten der Hoffnung. Rascha und Amal. Und beides muss zusammenkommen. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ich Pastoren getroffen habe, die gesagt haben, wir haben Erweckung in Syrien. Ich gründe eine Gemeinde nach der anderen und die Muslime, sie sind so offen wie nie zuvor. Und meine Vision ist ein Fernsehsender, und das sind Drusen, dass alle Drusen zum Glauben an Jesus kommen, denn sie sind so offen, wenn die das Evangelium jetzt hören, kommen sie sofort zu Jesus. So weit sind die, sie sind so geöffnet durch die Dunkelheit dieser Zeit, durch den Krieg. Und Jesus hat sie vorbereitet, damit sie seine Kinder werden. Also ihr spürt etwas von dem, was dort geschieht. Es ist eine große Herausforderung. Es ist auf der einen Seite diese enorme Hoffnung, dass Menschen zum Glauben an Christus kommen wie nie zuvor. Und auf der anderen Seite dieses Umfeld der Hoffnungslosigkeit. Und ich weiß, ich kann das nur aus der Perspektive des Siegers sehen. Und diese Perspektive, die ist da, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht, wenn die Menschen nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Jesus weiß es, und ich komme auch jetzt zum Ende mit dem nächsten Bibelvers, Epheser 3. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Glauben wir das? Ich glaube es. Ich glaube es, weil ich sehe, dass Jesus am Ende der Sieger ist. Ich glaube, weil es in der Bibel steht, dass wir in der Auferstehungskraft gehen sollen. Und ich glaube, wenn wir beten, und wir müssen offensichtlich nicht viel mehr Glauben haben als die Gemeinde, für die damals für Petrus gebetet hat, als er im Gefängnis war. Diese Gemeinde hatte wenig Glauben, denn sie hat erstmal Petrus gar nicht reingelassen, weil sie nicht geglaubt haben, dass ihre Gebete erhört wurden. Aber sie haben gebetet und der Herr hat gehandelt. Und die Gemeinde betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. Und als die Tür geöffnet werden sollte, haben alle gedacht, es sei ein Gespenst. Keiner hat es wirklich erwartet. Aber Jesus hat gehandelt. Und deshalb sind es selbst unsere schwachen Gebete in seinen Augen Gebete, weil wir doch sprechen, weil wir doch vielleicht nur einen Funken an Glauben haben manchmal. Und damit ende ich mit dem Ausspruch von Labib Madanat, das hatte ich 2014, wer erinnert sich an dieses Wort, was mich immer wieder bewegt. Er sagte, das ist der Leiter der palästinensischen israelischen Bible Society, er war der Leiter, er sagte, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu, die eine in Urlaub und die andere in Verfolgung. Auch ihr seid Teil der verfolgten Gemeinde. Das hat es mit uns zu tun. Deshalb stehe ich heute hier. Auch ihr seid Teil der verfolgten Gemeinde. Ihr seid nicht Gemeinde in Urlaub. Und ich möchte einfach, dass wir im Moment Stille haben. Einfach, dass wir das einfach nochmal in unsere Herzen nochmal aufnehmen und Jesus bitten, dass er uns das als Anliegen verankert in unserem Herz. Vielleicht haben wir gerade einen kleinen Moment der Stille. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wirken, jetzt auch in diesem Moment. Vater, wir leben in einer Zeit, die immer mehr deutlich macht, was du prophezeit hast, dass es genau in dieser Form geschieht, gerade jetzt. Dass die Verfolgung zunimmt und dass wir im letzten Fenster dieser Zeit leben, aber dass du im Sturm bist, du bist dabei. Und ich danke dir, dass wir mit dir gehen dürfen als dem Sieger von Golgatha. Und Vater, manchmal ist es unerträglich zu sehen, was unsere Geschwister durchmachen, jetzt gerade in diesem Moment, in vielen Ländern dieser Welt. Und es ist so weit weg von uns. Wir sehen das nicht, wir haben unsere eigenen Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Aber ich bitte dich, Jesus, dass du uns hier eine Last auflegst. Eine Last zu beten und zu erwarten, dass du auf Gebet hin handelst. Jesus, du hast alles gegeben für uns. Und du bist der, der auch deutlich macht, dass die einen, die missachtet werden, die verfolgt werden, die geschlagen werden um deines Namens willen, dass sie Teil unserer Familie sind und dass wir diejenigen sind, die zu ihnen stehen. Ja, das habe ich früher nicht gewusst. Aber du hast uns beauftragt, das weiterzugeben und diese Verbindung herzustellen, den Blutkreislauf zwischen den Gliedern des Leibes Christi wieder neu zum Fließen zu bringen. Und ich bete, dass das jetzt geschieht. Im Namen Jesu. Amen. Ich habe immer ein Heft mit. Und früher habe ich immer gesagt, das Heft, wer möchte dieses Heft bestellen? Und manche Leute haben dann hinterher gesagt, ach, wir haben schon so viele Sachen. Wir haben schon so viel Papier. Aber ich frage euch das gar nicht, dass ihr ein Heft bestellen sollt. Das ist kostenfrei, ist ein Monatsmagazin von Open Doors. Das Ziel dieses Heftes ist, dass ihr wisst, wie es euren verfolgten Geschwistern geht. Dass ihr wisst, was geschieht denn jetzt gerade im Moment in Syrien mit den Christen dort an der Grenze. Was passiert gerade? Das ist die Botschaft, die sie uns zurufen. Die bringen wir hier rein als Gebetsanliegen. Wie geht es jetzt gerade denen, die im Dschungel sind? Was ist das Gebetsanliegen für sie? Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr nicht ein Heft bestellt, sondern dass ihr Interesse haben dürft an der Situation, wie es ihnen geht, denn ihr werdet diese Informationen nicht in den Nachrichten hören. Ihr werdet nicht in irgendeiner Form im Fernsehen hören, dass ihr für die Christen beten sollt, sondern ihr werdet das wissen von Menschen, die dort sind, nämlich unsere Mitarbeiter, worum es geht und wofür ihr beten könnt. Und auch Informationen bekommen. Übrigens auch ermutigende Informationen. Nicht nur dieses Thema, ach, das ist alles so schlimm, sondern was geschieht in der Verfolgung? Wie wirkt Jesus in der Verfolgung? Und ich möchte euch, diejenigen, die das spüren auf dem Herzen als Last, die dieses Heft noch nicht haben, möchte ich euch das ans Herz legen, es zu bestellen. Ihr braucht auf der Rückseite nur eine Karte abzuziehen. Da steht ein großes Ja drauf. Und dieses große Ja ist nicht ein Ja, ich spende, sondern es ist ein Ja, ich möchte mit meinen verfolgten Geschwistern in Verbindung bleiben. Denn wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Ich möchte informiert sein, ich möchte mitbeten können. Und wenn ihr das macht, dann kriegt ihr einmal im Monat das Heft. Ich wollte schon sagen, ob ihr es wollt oder nicht. Der Vorteil ist, ihr werdet erinnert. Ihr werdet einmal im Monat erinnert. Und wenn ihr spürt, hier ist gerade eine Situation, wo der Heilige Geist mein Herz berührt, dann betet bitte dafür. Und deshalb könnt ihr die Karte abreißen, ihr könnt euren Namen eintragen und dann könnt ihr das an den Büchertisch abgeben. Wir haben einen Büchertisch, ich habe keine Bücher vorgestellt, das ist nicht so wichtig, es sind tolle Bücher da, aber die könnt ihr euch selber anschauen nach dem Gottesdienst. Wenn ihr rausgeht, ich glaube es ist hier, ne, Siegfried, hinter der Wand hier ist der kleine Büchertisch. Und da ist eine Plexiglas-Gefäß und da könnt ihr die Karte einwerfen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut, nicht vergesst, weil es so wichtig ist, gerade in diesen schwierigen Zeiten diese Verbindung herzustellen. Jetzt wollen wir miteinander beten. Und Gebet, wie ich schon deutlich gemacht habe, ist das Erste, worum verfolgte Christen bitten. Und ich möchte mal etwas tun, was etwas anders ist. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wir stellen uns bei uns morgens, wenn wir Andacht haben, in kleinen Gruppen 3 Leute zusammen. Das ist aber keine Verpflichtung, sondern wir nennen das, ich weiß nicht, wer das erfunden hat, Bienenkörbe. Ihr seid keine Bienen. Aber es ist eben gut, wenn man persönlich mit 2, 3 oder 4 Leuten zusammensitzt, übrigens nicht verpflichtend, jeder kann auch sitzen bleiben, der sagt, ich möchte für mich still beten, dann tut das. Und ich möchte euch gerne 3 Gebetsanliegen mitgeben für diese Gebetszeit, die ich gleich beenden werde, dann mit einem Gebet von hier. Und zwar bitte betet jetzt gerade in diesem Moment für die Christen in Syrien, genau in der Region, wo gerade die türkische Armee ein Dorf nach dem anderen beschießt und einnimmt und wo viele Menschen fliehen. Betet auch für die Menschen dort, nicht nur für die Christen, sondern für die Menschen dort. Aber dass gerade die Christen dort Salz und Licht sein können und dass sie auch bewahrt werden, wenn islamistische Kämpfer, die dort mit der türkischen Armee unterwegs sind, gegen die Christen vorgehen. Bittet um Schutz. Die Familien sind im Moment gerade alle auf der Flucht. Betet auch für die in Aleppo, bitte, weil Aleppo liegt direkt an diesen Frontlinien und ich vermute, dass auch Aleppo von der Türkei Step by Step versucht wird, irgendwann einzunehmen, dass das Ziel von Erdogan ist, auch Aleppo einzunehmen. Und nochmal ein Krieg über Aleppo ist für mich unerträglich, die Vorstellung, dass die Menschen das nochmal mitmachen müssten. Bitte betet, ihr habt das gesehen, für diese Hmong, diese Menschen, die da oben irgendwo in Vietnam in den Bergregionen sind und die jeden Tag Verfolgung erleiden, dass sie standhaft im Glauben bleiben, dass sie durchhalten. Und dann noch ein besonderes Anliegen, das ist für euch. Bitte betet dafür, dass das Anliegen bei euch wach bleibt, auch persönlich, nicht nur als Gemeinde, sondern dass ihr es einfach, Jesus so sagt, bitte leg uns das aufs Herz, damit wir mit unserer Familie stehen können. Bitte hilf uns dabei, dass du uns erinnerst. Ja, wenn ihr das möchtet, habt Mut, stellt euch oder tut euch ein bisschen zusammen, könnt euch zueinander auch drehen oder stellen, macht es einfach so 3, 4 zusammen oder diejenigen, die sagen, ich möchte sitzen bleiben, bleibt auch sitzen. Ja, dann beten wir jetzt und ich schließe die Zeit dann ab. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir hier zusammenstehen im Gebet. Und du hast gesagt zu Petrus, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann wieder später zu mir umgekehrt zurückgekehrt bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Und Jesus, wir stehen vor dir, einfach mit dieser Bitte, dass du uns hilfst, wach zu werden, dass wir wirklich wach sind, mit geistlichen Augen zu sehen und dass wir selbst unsere Schwachheit gerade dir hinhalten und ich bitten, Herr, sei stark in unserer Schwachheit, auch dass wir für unsere Geschwister beten. Du bist dabei im Moment gerade, deine Gemeinde zu sammeln weltweit und es ist so ein Druck, wie er noch nie vorher war. Und umso wichtiger ist es, dass wir jetzt zusammenstehen. Und ich danke dir, Jesus, dass du durch unsere Gebete handelst. Weit mehr, als wir uns vorstellen können. Hilf uns, dass wir verstehen, wer du bist. Hilf uns zu verstehen, dass wir in der Auferstehungskraft gehen können und sprechen können, auch in Autorität. Und ich bete für die Geschwister dort jetzt in Syrien, die unter diesem Druck sind, die auf der Flucht sind, dass du sie bewahrst. Ich bete für die Kinder, die so viel Schreckliches gesehen haben, die ihre ganze Kindheit nur Bomben und Tod gesehen haben. Dass du ihnen hilfst, dass sie durch diese Bilder nicht völlig traumatisiert bleiben, sondern dass sie ganz neu von dir, Heiliger Geist, durchströmt werden und Freude haben dürfen. Und ich danke dir für diese vielen Kinder, die so viel Freude haben auch und was ich sehen durfte, auch in den Kindergottesdiensten. Bitte, Herr, schenke, dass die junge Generation eine Generation wird, die dir nachfolgt und dass alle Lücken geschlossen werden durch die abwandernden Christen, dass dort Menschen reinkommen, die dich kennenlernen als Muslime und die Christen werden und die dann Missionare sind. Ich danke dir, Jesus, für das, was du wirkst und danke, dass wir aus der Perspektive des Siegers in Vollmacht sprechen dürfen und beten dürfen. Bitte segne diese Gemeinde und gebrauche diese Gemeinde hier, dass sie ein Teil derer ist, die stehen mit denen, die verfolgt werden. Ich danke dir dafür, dass das geschieht. Im Namen Jesu. Amen.